Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Proteste und anstehende Wahlen werden uns in dieser Sendung beschäftigen. Wir blicken vor der Präsidentschaftswahl nach Sri Lanka, vor den Lokalwahlen nach Hongkong und berichten gleich zu Beginn von den Demonstrationen im Libanon. Die größten religiösen Gruppen im Libanon sind Sunniten, Schiiten und Christen. In einem Proporzsystem wird die politische Macht unter ihnen aufgeteilt. Korruption und Klientelpolitik ist die Folge. Die seit 2 Monaten andauernden Proteste im Land richten sich gegen diese weit verbreitete Korruption und die Wirtschaftskrise im Land. Die zumeist jungen und friedlichen Demonstranten fordern deshalb den Rücktritt der gesamten politischen Elite. Der Premier Hariri hat sein Amt schon zur Verfügung gestellt. Doch die Proteste dauern an, Björn Blaschke berichtet.
Jeden Abend kommt es in Beirut zu spontanen Protesten. Zu Hunderten ziehen Menschen durch Straßen. Einige schlagen mit Löffeln auf Tassen und Töpfe. Andere stürmen einen Yachthafen. Wieder andere besetzen ein Hotel, von dem sie wissen, dass es einem reichen Politiker gehört. Dazu skandieren sie immer Faura, Revolution. Eine Revolution wäre es tatsächlich, wenn die Protestierenden ihr Ziel erreichten. Sie fordern ein Ende der Korruption und wollen, dass die gesamte Landesführung abdankt. Kabinettschef Saad el-Hariri ist den ersten Schritt gegangen und hat formal seinen Rücktritt eingereicht. Aber die Protestierenden wollen mehr. Sie wollen, dass auch der Staatspräsident und die Abgeordneten gehen, sowie der Parlamentspräsident Nabih Berri. Berri ist mehr oder weniger seit 30 Jahren im Amt und gilt als besonders korrupt. Immer wieder beschimpfen ihn die Demonstranten als Dieb. Die grünen Flaggen der Amal-Bewegung wehen entlang der Straße, die nach Tibnin führt. Das verschlafene Städtchen liegt im Südlibanon, in den Hügeln unweit der Grenze zu Israel. Tibnin ist eine Hochburg der Amal-Bewegung und der Heimatort von Nabih Berri. Dass Demonstranten Berri in Beirut als Dieb beschimpfen, findet Mohammed Idur, Mitglied der Gemeindeverwaltung von Tibnin, falsch. Wir sind dagegen, dass Parlamentspräsident Berri so beleidigt wird. Das ist inakzeptabel. Für uns ist Berri eine Art Sicherheitsventil. Für dieses Land und für die ganze Region. Abdelamir Wazen, ebenfalls Mitglied im Gemeinderat von Tibnin, gibt zu, dass es im Libanon Korruption gibt. Und die Forderung nach dem Kampf gegen die Korruption sei auch berechtigt. Sogar die Regierung und die Herrschenden sagen, dass es Korruption gibt und dass sie jetzt in Projekten dagegen vorgehen wollen. Aber das braucht Zeit. Das kann man nicht innerhalb von 24 Stunden erledigen. Die Menschen in Tibnin wüssten das, so der Mann weiter. Deshalb habe es hier nur einmal eine Demonstration gegen Libanons Führung und damit auch gegen Berri gegeben. Einmal. Das war am ersten Tag der landesweiten Proteste, Ende Oktober. Danach sei es in Tibnin ruhig geblieben. Hier in Tibnin gibt's nichts. Alles ist ganz normal, alles ist gut. Wir sind hier in einer Region des Widerstandes. Des Widerstandes in jeder Hinsicht. Widerstand. Damit sind im Libanon die Gruppen gemeint, die sich als Frontkraft gegen Israel sehen. Gruppen, die dabei Partner des Iran sind, wie Nabih Berris Amal-Bewegung und auch die Hezbollah. Proteste gegen diese beiden Gruppen oder gar ein Sturz der gesamten libanesischen Führung könnten die Achse des Widerstandes schwächen, sagen Kommentatoren. Straßenumfragen dazu oder überhaupt zu den Protesten im Libanon an die Bevölkerung von Tibnin? Dazu sagen die örtlichen Mitarbeiter des Geheimdienstes nein, sagen, dafür sei eine besondere Genehmigung nötig. Anders ist es in Nabatieh im Südlibanon, wo vor allem Schiiten wohnen. Die Schiiten machen den größten Teil der Anhängerschaft von Hezbollah und Amal-Bewegung aus. Und doch kommt es auch in Nabatieh zu Demonstrationen. Hazem ist jeden Tag dabei. Es geht nicht um den Sturz der Herrschenden. Wir wollen unsere Rechte, Strom, Wasser, Gesundheitsfürsorge und weniger Arbeitslosigkeit. Und wir wollen, dass die Verantwortlichen die veruntreuten Staatsgelder zurückzahlen. Wir fordern das von den Politikern, nicht vom Widerstand. Dass auch die Hezbollah und die Amal-Bewegung Teil der politischen Macht im Libanon sind, wischt Hazem beiseite. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Widerstand und der korrupten Macht. Im Südlibanon, dort wo die Hezbollah und die Amal-Bewegung besonders stark sind, teilen viele Demonstranten Hazems Position. Und die ist anders als die der Protestierenden in Beirut, wo das Gros auch einen Systemwechsel will. Im Libanon gibt es 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Deren politische Führungen teilen sich nach einem strengen Proporzsystem die Macht. Keiner soll zu kurz kommen. So muss der Staatspräsident ein maronitischer Christ sein, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit. Und jede dieser Führungen bevorzugt ihre Klientel, was zur jetzt beklagten Korruption und Vetternwirtschaft geführt hat. Schiiten helfen Schiiten, Sunniten Sunniten, Maroniten stehen zu Maroniten, auch an der Wahlurne. Anders als viele Demonstranten im Südlibanon wollen Protestierende in Beirut dieses System ändern. Das heißt, dass das Protestlager im Libanon gespalten ist, in jene, die meinen, das System komplett verändern zu können, und in jene, die gegen Korruption sind, aber an politisch-religiöse Patronage glauben. Und trotzdem sei der Widerstand, seien die Hezbollah und Nabi Birris Amal-Bewegung unter Druck, meint Hilal Khashan, Politikwissenschaftler an der renommierten amerikanischen Universität Beirut. Die Hezbollah hat große Sorge wegen der Protestbewegung. Neben anderen Orten hat es auch den Süden getroffen, Nabatieh zum Beispiel. Die Hezbollah sorgt sich, weil immer mehr Schiiten in der Protestbewegung sind und viele von ihnen sagen, wir lieben Hezbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah und wir lieben den Widerstand. Aber wir sind arm und gebrochen und wir wollen, dass er etwas für uns macht. Ja, die Hezbollah hat Sorge wegen der Protestbewegung. Aber die Hezbollah und die Amal-Bewegung haben die Protestierenden beim Aufstand in die Mangel genommen. So fuhren an einem Abend Hezbollah und Amal-Anhänger am Rande von Beirut groß auf, mit Motorrollern, eine Drohgebärde. An einem anderen Tag brannten sie in Beirut ein Protestcamp nieder. Sollten die Hezbollah, die Amal-Bewegung oder andere Gruppierungen ihre Machtpositionen im Libanon allerdings bedroht sehen, könnten sie massiv auftreten. Hezbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, der ähnlich wie Parlamentspräsident Nabi Birri von Protestlern in Beirut beschimpft wurde, äußerte sich mittlerweile in mehreren Fernsehansprachen. Auch mit einer Warnung. Die Hezbollah kann auch leicht die Demonstrationskarte spielen und auf die Straße gehen. Wir hoffen, dass wir diese Karte nie ziehen müssen. Denn wenn die Zeit dafür käme, würdet ihr uns alle auf der Straße sehen, uns überall finden, in voller Stärke. Solche Worte und andere Drohgebärden schrecken die Protestierenden in Beirut wenig. Auf markige Worte reagieren sie mit Trotz. So forderte der Staatspräsident Michel Aoun sie gerade dazu auf, die Demonstrationen einzustellen, weil sie mit ihren Aktionen dem Libanon schadeten. Aouns Auftritt war für viele Menschen in Beirut eine Provokation, auch weil er als Verbündeter von Hezbollah und Amal-Bewegung gilt. Die Demonstrierenden errichteten neue Barrikaden und weiteten ihre Proteste noch einmal weiter aus. In vielen Straßen und auf verschiedenen Plätzen Beiruts wurde der Ruf nach Revolution nur noch lauter.
Nach verschiedenen Berichten sollen sich die drei großen libanesischen Parteien geeinigt haben, dass Mohamed Safadi neuer Premierminister werden soll. Der 75-Jährige ist ein erfahrener Politiker und erfolgreicher Geschäftsmann. Aus dem Libanon berichtete für uns Björn Blaschke. Für den kommenden Sonntag sind in Hongkong Lokalwahlen geplant. Bei denen lokalen Themen wie der Ausbau von Bahnhöfen oder die Anlage neuer Parkanlagen überhaupt keine Rolle spielen. Tatsächlich geht es bei der Wahl der Bezirksräte in den 18 Stadtbezirken um die Frage, ob die Kandidatin oder der Kandidat für Peking oder für die Demokratie steht. Die Lokalwahl wird zur Richtungswahl. Benjamin Eisel berichtet.
Eine Fußgängerbrücke über einer Schnellstraße im Stadtteil Aberdeen im Hongkonger Süden. Während unten der morgendliche Berufsverkehr durchrauscht, steht Angus Wong auf der Brücke und verteilt Wahlkampfflugblätter. Der prodemokratische Politiker will sich zum Bezirksrat wählen lassen am 24. November. Ich bin 6 Tage die Woche draußen bei den Menschen, um Wahlkampf zu machen und um den Leuten bei ihren Problemen zu helfen. Kaputte Aufzüge, kaputte Abwasserleitungen und so weiter. Also eigentlich bin ich jeden Tag unterwegs. Der 24-jährige Angus Wong fordert die bisherige Bezirksrätin heraus. Eine bekannte ehemalige Schauspielerin mit Verbindungen ins Pro-Peking-Lager, die sich nun aber als unabhängige Kandidatin darstelle, sagt Angus Wong, um Wähler nicht zu vergraulen, die sauer sind auf die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion, die von der Staats- und Parteiführung in Peking unterstützt wird. Ohne die seit mehr als 5 Monaten andauernden Antiregierungsproteste in der Stadt hätte der junge, unbekannte Politiker wahrscheinlich kaum eine Chance gegen die Amtsinhaberin. Dennoch glaubt der prodemokratische Politiker nicht, dass er nur Vorteile hat. Wenn die Wahlbeteiligung hoch ausfällt, denke ich schon, dass ich Vorteile habe. Wenn mehr Menschen wählen gehen, haben prodemokratische Kandidaten eine größere Chance zu gewinnen. Aber das Pro-Peking-Lager hat hier im Bezirk viele Verbindungen. Es geht längst nicht mehr nur um lokale Themen und um die Kandidaten. Schwer zu sagen, ob ich von der derzeitigen Situation profitieren kann. Die Stimmung in Hongkong ist extrem aufgeheizt. Politiker aus beiden Lagern sind bereits mehrfach angegriffen und verletzt worden. Auch Angus Wong wurde bereits mehrfach angefeindet und beschimpft. Zum Glück aber nicht physisch angegriffen, sagt er.
Thank you. Hello, Horace. I'm Benjamin.
Hello.
Nice to meet you. Thanks for taking your time.
Horace Cheng ist vom anderen politischen Lager. Der 45-Jährige ist Vize-Vorsitzender der größten Pro-Peking-Partei in Hongkong, der Democratic Alliance for the Betterment, kurz DAB. Er ist Parlamentsabgeordneter und gleichzeitig Bezirksrat in Kennedy Town, einem Stadtteil im Westen von Hongkong Island. Sein Wahlkampfbüro sei schon 3-mal beschädigt worden. Auch er und seine Mitarbeiter seien des Öfteren beschimpft und sogar angegriffen worden, erzählt er. Als wir Wahlkampf gemacht haben, haben uns Leute mit Wasser bespritzt. Kandidaten, Unterstützer, Mitarbeiter, wir machen uns alle Sorgen um unsere Sicherheit. Und wir fragen uns, ob wir noch einen fairen Wahlkampf führen können.
And we are worried and very concerned whether we can still have a fair election campaign in Hong Kong.
Horace Cheng sieht den Ursprung der Gewalt ganz klar bei den prodemokratischen Demonstranten. Die seit Anfang Juni andauernden und zunehmend gewalttätigeren Proteste nennt er gesellschaftliche Unruhen, die Protestierenden Krawallmacher, die Terminologie aus seinem Regierungslager. Der Politiker sieht sich bei der kommenden Wahl benachteiligt, auch weil es nicht mehr um Sachthemen gehe.
This year is very, very different.
Dieses Jahr ist alles anders. Ich würde sagen, es ist eine Ein-Themen-Wahl. Die prodemokratischen Kräfte sagen, ihr könnt zwar nicht die Regierung abwählen, aber ihr könnt bei den Bezirkswahlen alle Kandidaten abwählen, die die Regierung unterstützen. Prodemokratische Politiker hoffen, sollten sie nach der Wahl die Mehrheit der Bezirksräte stellen, mehr Druck auf die Regierung der ehemaligen britischen Kolonie ausüben zu können. Denn die Lokalwahl ist die einzig völlig demokratische Wahl in Hongkong. Derzeit wird viel darüber spekuliert, ob die Hongkonger Regierung die Wahl verschiebt oder gar absagt. Die jüngsten gewalttätigen Proteste haben den Spekulationen neuen Nährboden geliefert. Das Pro-Demokratie-Lager befürchtet, dass das Pro-Peking-Lager von einer Verschiebung profitieren könnte und ist deshalb mehrheitlich dagegen.
Die Ausgangslage vor den Lokalwahlen in Hongkong am nächsten Sonntag schilderte uns Benjamin Eisel. Trotz der Vorwürfe im Fall des ermordeten Bloggers Khashoggi gilt Saudi-Arabiens Kronprinz in seinem Land als liberaler Monarch, der sich mit dem Klerus anlegt und die politische Öffnung vorantreibt. Inzwischen dürfen Frauen auch Auto fahren und seit einigen Monaten ohne die Zustimmung eines männlichen Verwandten verreisen. Wen sie heiraten, was sie studieren, wo sie arbeiten, dürfen Frauen aber noch immer nicht selbstständig entscheiden. Arbeiten ist in dem Land aber für die junge Bevölkerung ohnehin schwierig, unabhängig vom Geschlecht. Denn vom Ölreichtum allein können die Menschen bald nicht mehr leben. Und so veranstaltete die Stiftung von Kronprinz Mohammed bin Salman in dieser Woche eine große internationale Konferenz mit dem Titel »Arbeit überarbeitet«. Meine Kollegin Anne-Françoise Weber war in Riad dabei. Von ihr wollte ich wissen, warum die Arbeitsbeschaffung in Saudi-Arabien immer wichtiger wird.
Ja, weil Arbeit hier tatsächlich auch für die Saudis immer mehr zum Thema wird. Bisher war das ja eher so ein Rentierstaat, der seine Bevölkerung versorgt hat mit dem Geld, das sozusagen mit dem Öl aus der Erde sprudelte. Das Öl sprudelt zwar noch und ist weiterhin Haupteinnahmequelle des Landes, aber es ist doch einfach der Ölpreis gesunken und das Öl wird an Bedeutung verlieren. Die Bevölkerung kann weiterhin nicht mehr so versorgt werden und es ist klar, jetzt müssen Arbeitsplätze geschaffen werden. Und zwar nicht weiterhin im schon aufgeblähten öffentlichen Sektor, sondern man ermutigt jetzt eben die Privatwirtschaft. Und man will da Jobs für die vielen hochqualifizierten jungen Saudis schaffen, die auf den Arbeitsmarkt drängen.
Heißt das, es gibt so eine Ähnlichkeit auch mit der Diskussion, die wir hier in Westeuropa haben?
Naja, vielleicht mit dem Unterschied, dass man eben nicht nach ausländischen Fachkräften sucht, die man bisher viel hatte, sondern jetzt eben wirklich die inländischen Fachkräfte sehr fördern will. Aber sonst sind natürlich ganz viele Themen ähnlich. Also welcher Platz wird künstliche Intelligenz in der Zukunft haben? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Kann man in Zeiten des ständigen Online-Seins noch abschalten? Das sind alles Themen, die hier auch vorkommen. Ein wichtiges Thema war der Tourismus. Der wird ja jetzt hier gerade sehr stark ausgebaut. Da wird bis zu 1 Million neue Jobs versprochen. Und ein anderes wichtiges Thema war natürlich auch, wie läuft Vielfalt am Arbeitsplatz, ganz besonders im Hinblick auf Frauen und Männer, denn es ist ja eben ziemlich neu, dass Frauen und Männer überhaupt gemeinsam im Büro arbeiten können und dass eben auch so viele Frauen jetzt arbeiten wollen.
Sie sprechen es an, viele Orte in Saudi-Arabien sind ja immer noch streng nach Geschlechtern getrennt. Wie lief das auf dieser Konferenz ab?
Da war das sehr gemischt. Da gibt es auch so einen ganz natürlichen Umgang zwischen Frauen und Männern. Die meisten Saudis tragen bisher noch die traditionelle Bekleidung für offizielle Anlässe. Also das ist das weiße Gewand für die Männer und bei den Frauen eben noch der schwarze Umhang, die Abaya und ein Kopftuch. Aber das ist alles keine Pflicht mehr und davon lösen sich auch die Frauen zunehmend. Und vor allem die Ausländerinnen brauchen also kein Kopftuch und keine Abaya mehr zu tragen, sodass es da also eine gewisse Bandbreite gab, von Vollverschleierung bis Businessanzug war alles zu sehen. Man muss natürlich sagen, bei so einer Konferenz sind dann die Leute, die eine Mischung ablehnen würden und die ganz traditionell sind, auch einfach nicht vertreten.
Kronprinz Mohammed bin Salman hat sich mit dem reaktionären Klerus angelegt. Er hat die Reisefreiheit für Frauen durchgesetzt und treibt die politische Öffnung des Landes auf verschiedenen Ebenen voran. Hat er damit die Akzeptanz in seinem Land?
Ja, vor allem, weil es nicht so sehr eine politische Öffnung ist, sondern eben eine wirtschaftliche und soziale Öffnung. Und genau das wollen die Leute hier. Eben die Frauen wollen gerne arbeiten. Sie wollen sich natürlich frei bewegen können. Das Recht, Auto zu fahren, wurde ja auch vor einem Jahr erst eingeführt. Und das sind natürlich Rechte und Öffnungen, für die Menschen sehr dankbar sind. Das war auch bei dieser Konferenz zu spüren. Also der Kronprinz wird da wirklich bejubelt. Worum es natürlich nicht geht, sind wirklich politische Freiheiten und Menschenrechte und solche Themen. Das wird in der Öffentlichkeit eigentlich nicht angesprochen.
Sie waren ja jetzt doch immerhin eine Woche in Saudi-Arabien unterwegs. Welche Themen bewegen die Menschen auf der Straße, wenn sie Kontakt hatten?
Also hier in Riad findet gerade ein großes Unterhaltungsfestival statt. Riad Season heißt das. Und das ist eben zum ersten Mal hier. Und das sind dann große Konzerte, Freiluftkino, wo Hollywood-Filme gezeigt werden, Lightshows. Da ist ganz viel Leben auf öffentlichen Plätzen. Und das ist alles für hier eben etwas Neues. Und das genießen die Leute sehr. Manche sagen, wir wären für solche Dinge früher nach Dubai gereist. Jetzt können wir hier bleiben. Und die Touristen kommen zusätzlich zu uns. Die Hotels sind ausgebucht. Also das ist wirklich so der Talk in Town. Da gehen auch viele Leute hier. Und ein anderes Thema ist eben der bevorstehende Börsengang des staatlichen Ölunternehmens Aramco. Da sollen zwar nur 5% des Unternehmens überhaupt zu Aktien werden, aber trotzdem wird eine riesige Dividende versprochen, 75 Milliarden Dollar. Und dazu steht also täglich was in der Zeitung. Die Leute reden darüber. Viele wollen da auch ganz bestimmt Aktien kaufen und eben dann auch Teil sein, so dieser Bewegung, dieser Öffnung, dieses, ja, das Staatsunternehmen wird dann auch unser Unternehmen sein. Und damit bringen wir dann auch nochmal unser Land voran. Das ist so ein bisschen der Geist hier.
Der Kronprinz war in westeuropäischen Ländern sehr in der Kritik, nachdem der Mord an Khashoggi öffentlich wurde in Istanbul. Welche Rolle spielt das in Riad?
Keine, würde ich sagen. Also die Leute sprechen das von sich aus nicht an. In manchen Gesprächen habe ich das angesprochen. Dann heißt es ja, wir bedauern das zutiefst und das Untersuchungsverfahren läuft und wir wissen auch nicht, was passiert ist. Und Khashoggi war hier anscheinend auch nicht besonders bekannt oder bestimmten Leuten eben nicht bekannt. Also das ist wirklich eine völlig andere Wahrnehmung hier, als das in Deutschland oder im Westen der Fall ist.
Meine Kollegin Anne-Françoise Weber war in Riad bei der Arbeitskonferenz des Kronprinzen. Heute wird in Sri Lanka ein neuer Präsident gewählt. Unter schwierigen Bedingungen, denn mit den Terroranschlägen auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag hat sich die politische Krise des Landes noch weiter verschärft. Diese Wahl gilt als wichtige Weichenstellung für den Inselstaat im Indischen Ozean. Einer der beiden aussichtsreichsten Kandidaten steht für den sozialen Ausgleich und Demokratie. Und der andere, der frühere Verteidigungsminister, steht für das autoritär gewalttätige Regime, dem er schon einmal angehörte. Sigge Dietrich berichtet.
Ich verspreche euch, unser Vaterland wird wieder sicher. Wir haben schon einmal den Terrorismus besiegt. Ich kann es wieder tun. Wenn ihr mich wählt, wählt ihr die Sicherheit. Er ist kein Mann der vielen Worte. Die braucht Gotabaya Rajapaksa auch nicht. Der Oberstleutnant will siegen, indem er verspricht, Sri Lanka vor dem Terror zu beschützen. Jahrelang haben er und sein Bruder sich als Kriegshelden feiern lassen. 10 Jahre waren die beiden im Amt, sein älterer Bruder als Präsident, Gotabaya Rajapaksa als Verteidigungsminister bis zum Jahr 2015. Kriegsverbrechen, die den beiden vorgeworfen werden, sind bis heute nicht aufgearbeitet. Darunter fallen die Exekution von Rebellen, die sich ergeben hatten, Folter und Entführung. Ein Wort macht immer wieder die Runde, wenn man mit Menschen in Sri Lanka über die Regierungszeit der Brüder Rajapaksa spricht. Weiße Wagenkultur. Die weißen Wagen tauchten plötzlich irgendwo auf und dann waren Menschen verschwunden. Opfer waren Tamilen, die in Sri Lanka in der Minderheit leben und fast 3 Jahrzehnte lang für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben. Der Journalist Vidyadharan sagt, er sei einer der wenigen, der die weiße Wagenkultur überlebt habe.
So I was in Jalambo.
Ich war in der Hauptstadt Colombo und plötzlich war da dieser weiße Wagen. Sie haben mich entführt. Dann haben sie mich gefoltert und 2,5 Monate gefangen gehalten. Sie haben mehrfach versucht, mich umzubringen. Sie wollten nicht, dass ich die Geschichten der Tamilen weltweit verbreite. Viele der Tamilen, die rund 11% der Bevölkerung in Sri Lanka ausmachen, haben Angst vor der Wiederkehr von Rajapaksa. Aber 75% der Menschen in Sri Lanka sind Singhalesen. Durch die islamistischen Anschläge vom Ostersonntag fühlen sich viele von ihnen bestätigt, dass das Land mit einer harten Hand geführt werden muss. Dafür steht der Singhalese Rajapaksa. Nationalistische Gefühle sind nach den Anschlägen bei vielen Singalesen wieder hochgekocht, wie bei dem ehemaligen Schuldirektor Lanka Patiraja. Unser politisches System der letzten Jahre hat doch nur die Extremisten profitieren lassen. Unser Land, es ist ein für alle Mal ein singalesisches Land. Wir sind Buddhisten. Wir leben hier in Angst. Und Rajapaksa, der hat schon einmal den Terror besiegt. In der Hedwapi Mahinda Rajapaksa, Sri Lanka, Rajapaksa. Angst, das scheint bei vielen in Sri Lanka vor den Wahlen das dominante Gefühl zu sein. Auch unter den Christen im Land. In Luxushotels, aber auch in drei Kirchen im Land haben sich am Ostersonntag islamistische Terroristen in die Luft gesprengt. In der Hauptstadt Colombo, im Osten des Landes und im Westen in der Stadt Negombo. Dort hat die ehemalige Lehrerin Lucilda Fernando einige Freundinnen bei dem Anschlag verloren.
Still we cannot say we are safe.
Wir können immer noch nicht sagen, dass wir sicher sind. In der Kirche schauen sich alle Leute ständig um, um zu gucken, wer da gerade zur Tür hereinkommt.
They are looking.
Als das Mikrofon ausgeschaltet ist, erzählt Lucilda Fernando, dass sie den Muslimen in ihrer Stadt nicht mehr trauen könne. Nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt liegt die Poratota-Moschee. Vor der Tür stehen Soldaten. Drin halten die Muslime ihr Freitagsgebet. Mohammed Simi ist dabei. Kurz nach den Anschlägen musste er in seinem Jugendheim nach Scherben zusammenkehren, weil wütende Christen und Buddhisten dort randaliert hatten. Ein Vergeltungsangriff für den islamistischen Terror. Nun sei es ruhiger geworden, sagt der 22-Jährige, aber auch er hat noch Angst, dieses Mal davor, dass Rajapaksa an die Macht kommen könnte. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen die beiden Brüder.
They create special groups, Sinhalese, to attack to Muslims.
Sie formieren Gruppen, um Muslime anzugreifen. Sie mögen keine Muslime. Ich habe keinen Job mehr seit den Anschlägen. Ich hatte hier eine kleine Bäckerei, aber die Singalesen kaufen nicht mehr bei mir. Ich musste sie schließen.
He don't came, I lost.
Viele Menschen, die zu den Minderheiten im Land gehören, fürchten, dass Rajapaksa mit seinem autoritären Führungsstil nur für die Singalesen im Land regieren werde. Diese Angst sei nicht ganz unbegründet, sagt Professor Uyangoda. Die Rajapaksas kommen mit einer neuen politischen Agenda, die ich als Postdemokratie bezeichne. Sie sind gegen eine liberale Demokratie. Aus ihrer Sicht trägt die nicht zur wirtschaftlichen Entwicklung bei und steht bei der nationalen Sicherheit im Weg. Menschenrechte sind ihnen lästig. Wir können bei denen damit rechnen, dass auf uns ein Reformpaket vom rechten Flügel zukommt. Es sei denn, Sajid Premadasa macht das Rennen. Auch er ist Singalese, aber ein Verteidiger der Demokratie.
Mit der Reportage von Silke Dietrich endet unsere Sendezeit. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.